Ein Auto hält auf einer schmalen Landstraße in einem abgelegenen Hügelgebiet in Greater Manchester. Aus dem Kofferraum wird ein junges Mädchen gezerrt. Sie kann kaum stehen, ihre Beine zittern und sie ist fast nackt in dieser eisigen Kälte. Es ist der 14. Dezember 1992.
Dieses Mädchen ist erst 16 Jahre alt. Ihr Name Suzanne. Und was ihr in den nächsten Minuten widerfahren wird, ist unfassbar grausam. Und auch die Tage zuvor waren bereits eine absolute Qual für den Teenager. Es ist ein Verbrechen, das in die Annalen der britischen Kriminalgeschichte eingehen sollte, nicht nur wegen seiner Brutalität, sondern auch wegen der Trivialität der Motive, die dahinter steckten.
Wenn man sich die Details ansieht, kann man nicht fassen, dass Menschen zu so etwas fähig sein können, wie man einem jungen, wehrlosen Mädchen so etwas antun kann. Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord in Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja.
Dieser Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie menschliche Grausamkeit aus den banalsten Gründen eskalieren kann. Eine Geschichte von Qual und Folter.
Aber wie konnte es so weit kommen? Wir sprechen hier nicht von professionellen Killern oder einem geplanten Raubüberfall. Wir sprechen von Menschen, die Suzanne kannte, denen sie vertraute. Menschen, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lebten, mit denen sie ihre Zeit verbrachte, mit denen sie sogar so gerne zusammen sein wollte.
Ja, es ist diese Alltäglichkeit des Bösen, die diesen Fall so besonders beklemmend macht. Und es hätte überall passieren können. In jeder Straße, in jedem Viertel.
Suzanne wird später von Menschen, die sie kannten, als sanftmütig, freundlich und leider auch als sehr leicht beeinflussbar beschrieben. Sie wächst in einem Vorort von Manchester auf, der damals von wirtschaftlicher Not und sozialen Spannungen geprägt ist.
Suzannes Kindheit ist alles andere als stabil. Nach der Trennung ihrer Eltern verbringt sie einige Zeit in der Obhut der örtlichen Behörden, was bei ihr tiefe Spuren hinterlässt. Vielleicht fühlte Suzanne sich abgeschoben oder nicht gewollt. Dabei sehnt sie sich nach Liebe, nach Anerkennung und vor allem nach einem Ort, den sie ihr Zuhause nennen kann. Sie ist ein 16-jähriges Mädchen, das einfach nur dazugehören will.
Vielleicht kann man sagen, dass sie nach einem Anker in ihrem Leben sucht. Und diesen vermeintlichen Anker findet sie bei Jean. Jean kennt Suzanne seit ihrem 6. Lebensjahr und hat sogar oft als Babysitterin auf sie aufgepasst. Für Suzanne ist Jean eine Art Ersatzmutter oder eine große Schwester. Jemand, dem sie vertrauen kann.
Jean ist 26 Jahre alt und lebt in einem kleinen viktorianischen Reihenhaus im selben Vorort. Nach außen erstmal alles normal, wie so oft. Aber hinter der Fassade dieses scheinbar gewöhnlichen Hauses verbirgt sich eine düstere Welt. Jean ist wohl tief in die lokale Kriminalität verstrickt, handelt mit Drogen und ist am Verschieben gestohlener Autos beteiligt. Um sie herum bildet sich eine Gruppe von Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen.
Es ist also ein Milieu, in dem Gewalt und Einschüchterung zum Alltag gehören. Regeln interessieren nicht und werden auch gern gebrochen. In diesem Haus lebt auch Bernadette, 24 Jahre alt und Mutter von 3 Kindern. Angeblich teilen sich Jean und Bernadette sogar ein Bett, weil die anderen Zimmer mit den Kindern belegt sind.
Und dann sind da noch die Männer in diesem Kreis. Anthony zum Beispiel, ein erst 16-jähriger Junge, der mehreren Quellen zufolge eine sexuelle Beziehung mit der 8 Jahre älteren Bernadette hat, aber wohl auch mit Jean verkehrt. Muss man sich nochmal klar machen, ein Teenie, der angeblich mit beiden Frauen intime Verhältnisse hat, teilweise zeitlich überlappend.
Außerdem ist Glynn, Jeans Ex-Mann, trotz der Trennung fast täglich im Haus. Dann gibt es noch Jeffrey, er ist ein regelmäßiger Besucher, der dort angeblich seine Amphetamine kauft, und auch Clifford, Jeans jüngerer Bruder, ist vor Ort. Eine Gruppe von Menschen also, die sich gegenseitig in ihrer Aggressivität und Skrupellosigkeit bestärken. Also in meiner Welt ist das alles andere als ein Zuhause, in dem man gerne leben will und wo man geschützt und gestärkt wird. Im Gegenteil.
Wohl wahr. Und dennoch verbringt Suzanne immer mehr Zeit in diesem Haus, scheint sich hier trotz allem wohlzufühlen. Sie hat zudem Probleme in der Schule und versucht verzweifelt, Teil dieser Gruppe zu sein. Und das, obwohl sie von Jean und Bernadette oft schikaniert und wie eine Dienstbotin behandelt wird. Sie wird kontrolliert und muss auch Haus- und Reinigungsarbeiten für die anderen übernehmen. Aber Suzanne meckert nicht. Sie wehrt sich nicht. Sie haut auch nicht etwa einfach ab. Sie bleibt.
Ich finde, das zeigt, wie einsam Suzanne gewesen sein muss. Welcher Mensch, der normal sozialisiert ist, würde sich das bieten lassen? Da nimmt man doch die Beine in die Hand und denkt sich, auf Nimmerwiedersehen, auf solche Kontakte kann ich sehr gut verzichten.
Absolut. Dazu passt auch, dass ihre Schwester Michelle später gesagt haben soll, Suzanne wäre nicht etwa aus Angst geblieben, sondern weil sie alles für diese Menschen getan hätte. Sie wollte einfach nur geliebt werden. Das ist schon echt bitter. Und diese Sehnsucht wird ihr dann zum Verhängnis.
Wie viele Geschwister Suzanne insgesamt hatte, ist übrigens nicht eindeutig belegt. Und auch nicht, wie das Verhältnis zu ihrer Schwester Michelle in dieser Zeit war. Fakt hingegen ist, dass sich die Stimmung im Haus immer mehr verschärft und sich vieles gegen Suzanne dreht. Sie wird zu einer Art Sündenbock.
Und es klingt absurd, aber es habe wohl zum Beispiel Streit gegeben, da Suzanne versucht habe, so behauptete es Jean, sie dazu zu überreden, für Geld mit einem Mann zu schlafen.
Zweitens hatten wohl mehrere Leute im Haus plötzlich pubische Läuse, also umgangssprachlich Schamläuse. Sie waren wohl überzeugt davon, dass Suzanne die Quelle war.
Und dann verschwindet wohl plötzlich noch ein rosa Mantel und für Bernadette ist klar, dass Suzanne diesen Mantel gestohlen hat. Diese drei Dinge, beleidigter Stolz, ein hygienisches Problem und ein verschwundenes Kleidungsstück, reichen aus, dass Suzanne am Pranger steht und die Gruppe Pläne schmiedet, die keiner für möglich gehalten hätte.
Am 7. Dezember 1992 schnappt die Falle zu. Suzanne wird unter einem Vorwand in Jeans Haus gelockt. Wahrscheinlich hofft sie auf einen netten und spannungsfreien Nachmittag mit ihren Freunden. Doch dort angekommen wird sie gepackt. Suzanne hat keine Chance, sich zu wehren. Es ist der Beginn eines Albtraums, aus dem es kein Erwachen geben wird und der für Suzanne tödlich enden wird.
Sie rasieren Suzanne den Kopf und die Augenbrauen, aber sie gehen noch weiter. Suzanne muss wohl ihre eigenen Haare vom Boden aufheben und in den Müll werfen. Das ist Demütigung pur. Dann ziehen sie ihr angeblich einen Plastiksack über den Kopf und schlagen abwechselnd auf sie ein. Manja, stellen wir uns diese Szene mal vor, so schwer es auch fällt. Ein 16-jähriges Mädchen, geschoren, mit einem Sack über dem Kopf, umringt von Menschen, die sie für Freunde hält, die für sie ihr Zuhause sind, mit denen sie ihre Zeit verbringen will. Und die misshandeln und demütigen sie nun so brutal. Was muss das wohl mit Suzanne gemacht haben? Schlimm ist das.
Und die Frauen stehen dabei den Männern in nichts nach. Jean und Bernadette stoppen die Männer nicht etwa, sie machen mit. Die Gruppe soll auf Suzanne eingetreten haben, während sie sich am Boden zusammenkauerte. Sie benutzten einen schweren Gürtel und ein langes Holzstück, um auf sie einzuschlagen.
Danach folgt wohl eine weitere Demütigung im Badezimmer. Laut verschiedenen Berichten wird Suzanne dazu gezwungen, sich selbst die Schamhaare zu rasieren, quasi als Rache für die pubischen Läuse, die sie ja angeblich ins Haus gebracht hatte. Das Ganze ist eine systematische Zerstörung ihrer Würde. Aber es wird noch viel schlimmer.
Was in den nächsten Tagen geschieht, ist kaum in Worte zu fassen. Suzanne ist völlig hilflos. Sie wird nicht nur geschlagen, sondern die Täter beginnen mit ihr zu experimentieren. Sie injizieren ihr angeblich Amphetamine, wahrscheinlich um sie wach zu halten und ihr Leiden zu verlängern. Und sie drücken brennende Zigaretten auf ihre Haut aus. Die weiteren Grausamkeiten ersparen wir euch an dieser Stelle. Aber das gesamte Handeln dieser Gruppe zeigt die völlige Abwesenheit von Empathie.
Besonders furchtbar ist auch die Tatsache, dass keiner Stopp gesagt hat, dass alle weitergemacht haben, tagelang, wie im Rausch. Am 14. Dezember wird die Situation für die Täter brenzlig. Sie erfahren nämlich, dass Suzannes Familie zur Polizei gehen will, um sie als vermisst zu melden. Aber anstatt sie freizulassen, entscheiden sie sich für die endgültige Beseitigung ihres Problems.
Sie wickeln Suzanne in Decken, knebeln sie erneut und zwingen sie in den Kofferraum eines gestohlenen Fiat Panda. Die Fahrt dauert etwa 25 Minuten und führt zu einem einsamen Hügelzug außerhalb von Manchester. Dorthin, wo sie niemand sehen kann.
Denn Jean, Bernadette, Glynn und Anthony haben einen tödlichen Plan. Was Suzanne wohl gedacht hat. Sie war total geschwächt und konnte sich längst nicht mehr wehren. Was würden ihre Peiniger ihr noch alles antun? Ob sie ahnte, dass die Menschen, die sie lange für ihre Freunde hielt, ihrem Leben jetzt sogar ein Ende setzen wollen?
Bernadette soll während der Fahrt gekichert haben. Unfassbar. Als sie an einer abgelegenen Stelle ankommen, zerren sie Suzanne aus dem Auto und stoßen sie einen Abhang hinunter ins Gestrüpp. Suzanne ist körperlich so am Ende, dass sie sich kaum bewegen kann. Dann übergießen sie sie mit Benzin und zünden sie an. Ein 16-jähriges Mädchen, das nichts getan hat.
Und während Suzanne in Flammen aufgeht, fahren die Täter einfach weg, lassen sie liegen und halten sogar noch an einer Tankstelle, um sich Limonade zu kaufen, als wäre nichts geschehen. Sie haben wohl auch keine Angst, entdeckt zu werden. Laut Zeugenaussagen verhalten sie sich dabei ruhig und gleichgültig. Sie lassen Suzanne eiskalt zum Sterben zurück, ohne sich weiter zu kümmern.
Aber sie haben Suzannes Überlebenswillen unterschätzt. Trotz Verbrennungen an rund 80% ihres Körpers, trotz unvorstellbarer Schmerzen, schafft sie es, sich aus dem Gebüsch zu befreien und den Abhang hochzukriechen. Bis auf die Straße. Das muss unglaublich qualvoll gewesen sein. Aber Suzanne gibt nicht auf. Auf der Straße wird sie im Morgengrauen von 3 Männern gefunden, die sofort den Rettungsdienst alarmieren.
Vielleicht wusste Suzanne zu diesem Zeitpunkt längst, dass sie sterben würde und sie wollte einfach sicherstellen, dass ihre Peiniger nicht davonkommen. Mit letzter Kraft nennt sie den Sanitätern und der Polizei die Namen aller Personen, die ihr das angetan hatten.
Im Krankenhaus kämpfen die Ärzte 4 Tage um ihr Leben, aber die Verletzungen sind zu schwer. Der Großteil ihrer Haut ist zerstört, ihre inneren Organe versagen. Am 18. Dezember 1992 verstirbt Suzanne. Mit nur 16 Jahren. Ein Leben, das gerade erst begonnen hatte, wurde auf schockierende Weise ausgelöscht. Die Trauer ihrer Familie ist bis heute unermesslich.
Die Polizei handelt sofort nach Suzannes Angaben. Noch am 14. Dezember durchsuchen Beamte das Haus von Jean. In mehreren Quellen wird beschrieben, dass sie Jean und Bernadette seelenruhig beim Frühstück antreffen. In einer absolut alltäglichen Situation also. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es wohl keinerlei Reue der beiden Frauen.
Die Ermittler sind fassungslos. Detective Inspector Peter Wall sagt später, dass gestandene Polizisten extrem erschüttert waren und sogar weinen mussten, als sie die Details der Folter hörten. Suzannes Schicksal schockiert die gesamte Region Manchester. Die Menschen sind außer sich und können nicht fassen, dass so viel Bosheit in einer ganz normalen Nachbarschaft existieren konnte. Dass eine Gruppe einem Teenager solches Leid zufügen konnte. Über Tage.
Der Prozess beginnt im November 1993. Die Angeklagten versuchen alle, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Der Klassiker also. Jean behauptet wohl, Bernadette sei die treibende Kraft gewesen, während Bernadette aussagt, sie habe nur aus Angst vor Jean gehandelt. Doch die Beweise sind erdrückend, vor allem Suzannes Aussage kurz vor ihrem Tod.
Kommen wir mal zu den Urteilen. Jean, Glynn und Bernadette erhalten lebenslange Haftstrafen mit einer Mindestverbüßungszeit von 25 Jahren. Anthony bekommt aufgrund seines Alters, er war ja noch ein Teenager, eine 16-jährige Haftstrafe. Aber sehen wir uns mal an, wo diese Menschen heute sind. Anthony wird 2013 entlassen. Bernadette kommt 2015 auf Bewährung frei. Jean folgt 2017. Und der letzte, Glynn, konnte wohl im Mai 2023 das Gefängnis verlassen. Das heißt, alle Täter sind heute wieder auf freiem Fuß. Es ist eine Tatsache, die viele fassungslos macht.
Ja, das ist für viele Menschen, besonders für Suzannes Familie, schwer zu ertragen. Wie kann man nach einer solchen Tat jemals wieder als Teil der Gesellschaft betrachtet werden? Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, was diese unglaublichen Taten überhaupt möglich gemacht hat, dann war es wohl eine Mischung aus Drogen, Armut und einer Gruppendynamik, in der sich Sadismus ungehindert ausbreiten konnte. Suzanne wurde zum Opfer einer Welt, in der Empathie ein Fremdwort war.
Wir müssen uns immer wieder klar machen, wer Suzanne war. Sie war nicht nur ein Aktenzeichen, sie war eine Tochter, eine Schwester, eine Freundin. Sie hatte Träume, sie wollte einfach nur dazugehören. Ihr Mut und ihr Wille, die Wahrheit zu sagen, damit Gerechtigkeit geschehen kann, ist bemerkenswert.
Ihre Leiden waren unvorstellbar. Ihre Geschichte muss uns alle daran erinnern, wie wichtig auch Zivilcourage ist. Wenn wir merken, dass jemand schikaniert oder misshandelt wird, dürfen wir nicht wegsehen. Wir müssen die Stimme erheben und helfen, bevor es zu spät ist.
Unbedingt. Denn dieser Fall zeigt uns einmal mehr die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Das war Mord und Short für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir sagen Danke und bis nächste Woche. Passt auf euch auf.